Lebe deinen Traum. Unser heutiger Gast sagt das nicht nur, sondern lebt ihn auch. Sie ist mehrfache Boxweltmeisterin, spielt Klavier, kann 6 Sprachen und egal ob beim Boxen, Dancing Stars oder im Yoga-Magazin, diese Frau gibt immer Vollgas und probiert auch gern neue Sachen aus. Geboren ist die 44-Jährige in Deutschland, zu Hause seit Jahren aber in Wien. Und heute endlich auch bei uns zu Gast in Folge 33. Herzlich willkommen, Nicole Wesner.
Ja, hallo. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben, einen Termin zu finden.
Lang hat es gedauert.
Genau, ja. Aber jetzt sind wir hier. Freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, gerne.
Bist du derzeit wieder beim Trainieren oder wie schaut's aus?
Ja, also man sieht ja hier, ich trage noch die Schiene, also ich trainiere, aber mit dem Boxen, ja, also bin ich momentan ein bisschen eingeschränkt. Also ich konzentriere mich eigentlich darauf momentan zum einen Krafttraining, also ich mache momentan Training eher so mit geführten Geräten. Normalerweise mache ich immer so freie Übungen, Kniebeuge, Kreuzheben, so diese Grundübungen und jetzt momentan mache ich so diese ganzen geführten Geräte im Fitnessstudio, die sind super, wenn man eine Verletzung hat, da kann man wirklich fast den ganzen Körper trainieren. Und ja, und boxerisch mache ich eigentlich momentan viel mit Kurzhanteln, also Schattenbox mit Kurzhanteln und ja, steigere mich da jetzt auch immer mehr. Habe mir jetzt so vorgenommen, dass ich vielleicht irgendwann mal schaffe, irgendwie 10x3 Minuten mit 1,5 Kilo Hanteln. Das ist meine Vision. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich, ja, also Schritt für versuche ich dann ein bisschen was drauf zu packen, ja.
Über deine Verletzung werden wir später noch genau sprechen. Davor aber, du bist Profiboxerin. Hast natürlich Boxen geschaut. Mhm. In letzter Zeit waren einige gute Kämpfe, aber Tyson Fury gegen Deontay Wilder, das war auch ziemlich stark.
Ja, das war eigentlich ein Kampf, wie die Zuschauer den lieben. Ja, erst einer am Boden, dann der andere am Boden. Also es war auf jeden Fall ein spannender Kampf. Auch wenn ich sagen muss, über das Ergebnis bin ich jetzt nicht so sehr überrascht. Ich habe mir schon gedacht, dass Fury gewinnen wird.
Ich glaube, das haben sich die meisten, die sich ein bisschen auskennen, gedacht. Aber dass Wilder doch so lange durchhaltet, das war erstaunlich.
Ja, also ich muss wirklich sagen, also im Gegensatz zum Joshua-Kampf muss ich sagen, dass Wilder einfach, er hat einfach nicht aufgegeben. Und er ist immer wieder, er war total platt vom Gewicht wahrscheinlich, die ganzen Schläge, die er absorbiert hat von so einem großen Gewichtsunterschied. Das hat man gemerkt, dass das hat ihm einfach so viel Kraft gekostet, dieses ganze Gewicht von Fury mal auszuhalten. Und er war sowas von platt und hat immer noch so beherzte Angriffe und hat nochmal alles gegeben und dann nochmal Fury zu Boden geschickt. Also ist auf jeden Fall mal zu honorieren, ja.
Hast du schon herausgefunden, wer Fury schlagen könnte? Usyk vielleicht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das echt überlegt. Und das ist eigentlich, also Fury hat physisch einfach so, also wenn man sich vorstellt, ich habe mir jetzt mal angeguckt, das Kampfgewicht von Wilder und Fury. Und Wilder hat jetzt noch mal ein bisschen was draufgepackt beim letzten Kampf. Und dann habe ich mir ausgerechnet, die sind trotzdem bei so circa 17% Gewichtsunterschied. Jetzt habe ich mir mal für meine eigene Gewichtsklasse, ich kämpfe ja im Leichtgewicht, das sind 61,125 Kilo. Ich meine, wenn ich da 17% draufpacke, dann würde ich eigentlich gegen jemanden aus dem Mittelgewicht boxen. Ja. Das sind 4 Gewichtsklassen und jeder, der boxt, weiß, dass jedes Kilo im Ring, das macht einen Unterschied. Ich habe schon oft genug mit Leuten aus der Gewichtsklasse geboxt. Ich habe eine Zeit lang mit einer ziemlich guten Frau aus dem Weltergewicht geboxt und die hat dann im Training auch immer 70 Kilo gehabt. Das waren auch teilweise 10 Kilo Unterschied. Da bist du irgendwann nach ein paar Runden platt von der Masse einfach, die du die ganze Zeit absorbieren musst. Und vorher denke ich mir, ja, also Fury, der braucht eigentlich eine eigene Gewichtsklasse, muss man mal sagen. Weil, jetzt, also momentan wird es einfach nur wegen der Physis einfach, denke ich mir mal. Also, ich denke mir, so eine eigene Gewichtsklasse, irgendwas bei 100, 105 Kilo. Vor allen Dingen, die Menschen werden ja auch immer größer, das darf man ja auch nicht vergessen, ja. Also, und wenn dann irgendwann mal das Gewicht und die Größe das ausmacht, ob jemand einen Kampf gewinnt oder nicht, also, ja, es ist dann irgendwie eigentlich auch für mich ein bisschen vorbei an der Idee des Sports eigentlich, ja. Mhm. Das ist, weil jede Kampfart hat eine, also jede Gewichtsklasse hat irgendwo auch seinen Größenrange aufgrund des Gewichts und das ist eine offene Gewichtsklasse.
Ja, Schwergewicht halt.
Schau mal, vielleicht wird Fury noch eine eigene Gewichtsklasse einführen.
Oh Gott, da boxen wird, das frage ich mich jetzt schon. Ich kenne keinen eigentlich, der da.
Ja, das ist eine, dann gibt es halt einen Gürtel für unter 10 Leuten. Ich weiß es nicht. Aber es wird wahrscheinlich der Effekt sein, wie auch ein Klitschko oder wie auch immer. Es gab ja Leute, die haben lange ihre Gewichtsklasse dominiert. Dass dann irgendwann ist es spannend, dass man eigentlich, dass eigentlich die ganze Welt hofft, dass dann es doch mal eine Person mal schafft. Ja. Man muss einfach sagen, Fury, der hat einfach einen riesen Schlappgosch. Also der wird immer irgendwie die Kämpfe anheizen, dass die Leute schauen.
Ja, das macht er ziemlich gut.
Ja. Genau. Aber war ein cooler Kampf. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es momentan jemanden gibt, der ihn schlägt. Also Usyk muss ich sagen, Usyk ist ein extrem, ziemlich kompletter Boxer. Ja. Also ich sage immer, im Boxen, es gibt so eine große Werkzeugbox, unheimlich viele Werkzeuge. Mhm. Am Ende des Tages hat jeder Boxer so seine Werkzeuge, mit denen er meistens die Kämpfe bestreitet. Und Usyk ist schon jemand, der hat eine sehr große Werkzeugbox und auch eine hohe boxerische Intelligenz. Also ich könnte ihm schon zutrauen, dass er einen guten Plan hat und es auch durchziehen kann. Aber wenn er halt einmal von ihm getroffen wird, das ist dann halt, gibt es ein Problem.
Ja. Das ist ein großes Problem,
das heißt, keine Ahnung, wenn er es mal schaffen sollte, dann irgendwie auf ein gewisses Gewicht zu kommen, dass er irgendwie dem entgegentreten kann. Also sagen wir es mal so, möglich ist vieles, vor allen Dingen im Schwergewichtsboxen.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Usyk so viel Gewicht zunehmen könnte, dass er irgendwie ansatzweise mit ihm auf der Gewichtsdings halt
mithalten könnte. Ja, das dauert ja auch. Also es ist ja, schauen wir mal. Ich denke, es wäre auch eigentlich, also ich denke mal, die Promoter würden es auch wahrscheinlich erstmal spannend halten. Mhm. Es gibt genügend Kämpfe jetzt mal für Usyk zu bestreiten, weil es ist natürlich auch spannend, schafft er es jetzt, er hat es gegen Joshua geschafft, aber es gibt natürlich viele andere gute Schwergewichtsboxer. Mhm. Und man muss auch mal sagen, dass Joshua eigentlich auch nicht das abgerufen hat, was er eigentlich hätte zeigen können. Und schauen wir mal, ob er mit einer anderen Einstellung auch mental vielleicht ein anderes Bild abgibt, schauen wir mal. Aber ich denke mal, es gibt noch viele Aufgaben für Usyk eigentlich, der muss ja auch erstmal in der Gewichtsklasse so richtig ankommen. Und dann parallel wird Fury. Bei Fury weiß man natürlich auch nicht, wie lange macht er das. Ja? Ja. Also dadurch, dass der einfach so wechselhaft ist und seine Psyche einfach so viele Schwankungen hat, weiß man auch, er selbst sagt ja, er weiß auch nicht, wie lange er boxt. Mhm. Ja? Also es ist ihm zuzutrauen, dass er auf einmal sagt, nee, also es reicht ihm jetzt und er hat genug Geld verdient und er kümmert sich um seine Familie und tschüss. Ja.
Und dann nimmt er 20 Kilo wieder zu und dann denkt er sich, ah, jetzt bin ich fett, jetzt nehme ich wieder ein bisschen ab.
Genau, und dann sieht er, wie irgendjemand anders alle Gürtel hat und denkt, bah, das ist eine Pappnase, den kann ich locker besiegen, auf einmal ist er wieder da.
Oh, ganz schön. Ja. Was anderes aktuelles gerade, aber total andere Sportart, Dancing Stars.
Ah ja, okay, ja, lustig. Ich weiß jetzt nicht, ob es unsere Zuhörer alle interessiert. Vielleicht das behaupten ja immer alle, dass sie Dancing Stars nicht schauen, aber trotzdem laut den Marktanteilen 30%. Ja. Das heißt, jeder Dritte schaut Dancing Stars.
Ich habe jede Folge von dir geschaut damals.
Wirklich? Ja.
Okay, fand es richtig, richtig cool. Wahrscheinlich ja, weil ich vom Tanzen ein bisschen komme.
Ah ja, okay. Ja.
Aber ich fand es echt gemacht. Cool. Genau, 10 Jahre, ja. Aber dass du das so super geschafft hast, du kommst ja nicht vom Tanzen so richtig und immer mit deinem Box-Hintergrund da so super aufzutreten, das hat mich echt sehr erstaunt. Du bist ja Dritter geworden, richtig
cool.
Ja.
Also, ja, das war dann wirklich eine tolle Zeit. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja in meiner Jugend, war ich ja viel in der Tanzschule.
Ja.
Also hier in Österreich hört man oft, Tanzschule, das ist so etwas, was die Eltern irgendwie unbedingt wollen, so du kriegst ein Auto, wenn du die Tanzschule machst, so Geschichten habe ich schon gehört. Bei mir war das so, in unserer Stadt war das, dass die Tanzschule so ein bisschen die Möglichkeit war für Teenager, das war so, man hat angefangen auszugehen, man hat Jungs kennengelernt, dann gab es dann in der Tanzschule, die war sehr konzentriert auf Jugendliche, gab es sonntags immer so, ich sag mal jetzt mal so,
Tanzabende.
Kinderdisco oder wie ich will. Also es war die erste Disco-Erfahrung. Man ist da halt hingegangen, die Mädels haben angefangen, der Tanzschule mit 13, 14, die Jungs vielleicht ein, zwei Jahre später.
War das mehr so Standarddanz oder?
Das war alle die Turniertänze, alle 10 Tänze. Und sonntags gab es halt immer so diese Party. Und eigentlich, sagen wir mal, alle coolen Jungs und Mädels, die waren alle in dieser Tanzschule von dieser Stadt. Und es war eine ganz tolle Zeit. Und ich habe damals Tanzkurs bis Gold gemacht. Und ich wollte ja damals auch Turniertänzerin werden. Mich hat das so begeistert. Ich habe dann bis Gold gemacht und dann, was mache ich jetzt? Ich will weitermachen. Und es war einfach damals total schwierig. Also es gab Vereine und es ist so ein frauenüberlaufender Sport. Ich habe keinen Tanzpartner gefunden. Okay. Ich würde jetzt, also wäre damals eine andere Zeit gewesen, Internet und so weiter. Also da gibt es dann übers Internet oder wahrscheinlich gibt es Facebook-Gruppen, ich suche einen Tanzpartner, ich weiß es nicht. Ja. Aber damals, ich habe keinen gefunden, habe dann irgendwie aufgegeben. Und dann mit Dancing Stars, das war wirklich, ich habe mir das immer gewünscht, ich habe diesen Wunsch immer ins Universum geschickt, dass ich da mal mitmachen darf. Und man muss auch mal sagen, das ist sportlich auch eine ganz schöne Herausforderung. Ja, also ich habe nach Dancing Stars die beste Kondition überhaupt gehabt, weil ich habe ja direkt danach eine WM gemacht, zwei Monate später, und habe eine Bombenkondition gehabt, weil ich zum Schluss, also bis im Finale, musste drei Tänzer, wir haben zum Schluss den ganzen Tag getanzt, acht Stunden, das ist kaum zu glauben, aber es war eine ordentliche sportliche Herausforderung. Und ja, das war eine tolle Erfahrung. Ich tanze immer noch, also hobbymäßig.
Salsa. Mit deinem Freund, der sehr gerne Salsa tanzt.
Also genau, also mein Freund, das ist lustig. Also Dancing hat mich wirklich verändert, weil ich dann das Tanzen beibehalten habe. Ja. Ich bin wieder auf Salsa-Fäden gegangen. Ich habe früher schon Salsa getanzt, habe das dann irgendwann so ein bisschen ad acta gelegt, weil das Boxen so dominant war auch immer. Und ich bin nie weggegangen abends. Ich habe mich so auf den Sport konzentriert. Dann habe ich angefangen, wieder auf Salsa-Fäden zu gehen, habe dann meinen Freund kennengelernt. Ja. Also von daher war das wirklich auch lebensverändert. Cool. Und bin immer noch im Verein. Ja. Also ich habe auch mal ein Tanzturnier gemacht.
Ja.
Und ich denke, wenn man viele Interessen hat, ist es immer wichtig, die Prioritäten festzulegen und auch diese Prioritäten immer fest im Blick zu haben. Das war und wird immer so bleiben, das Boxen. Und wenn ich dann noch Zeit und Luft habe, kommen andere Interessen und das ist das Tanzen. Mhm. Und ja, also ich tanze dann je nachdem ein- bis dreimal die Woche. Momentan tanze ich einmal die Woche.
Super.
Und es macht wahnsinnig viel Spaß und es ist auch für die Koordination. Tanzen ist koordinativ sicherlich einer der anspruchsvollsten Sportarten, glaube ich. Ja. Sollte eigentlich in der Schule angeboten werden, denke ich. Ja.
Eigentlich schon. Wir haben damals gehabt so Line Dance in der Schule.
Das war super. Was ist das?
Ach so. Also in der Linie, jeder den gleichen und dann dreht man sich und dann alle schauen dahin und dann dreht man sich wieder ein Viertel Achse und dann, total lustig.
Also es gibt viele tolle Sportarten, also sei es Tanzen oder wie auch im Kampfsport gibt es die eine oder andere Kampfsportart, die man in der Schule unterrichten könnte. Das würde den Kindern sicherlich auch mehr Lust auf Bewegung machen, als so viele Sportlehrer sind ja recht eintönig, haben immer ihre selben zwei, drei Sportarten. Wir haben oft Leichtathletik gemacht. Mich hat Leichtathletik sehr interessiert. Ich war auch im Verein, aber viele fanden es total langweilig, da immer zu sprinten oder im Kreis zu laufen. Und dann hättest du vielleicht diese Kinder mit Tanzen oder mit Kampfsport vielleicht eher zum Sport bringen können. Ja.
Ich habe meiner Mama gesagt, sie soll ihre Kinder in der Schule, die ist nämlich auch Lehrerin, einfach ein paar Schläge beibringen, ein bisschen was auch für Selbstvertrauen und für Selbstverteidigung, weil Kinder immer heutzutage ist nicht mehr so easy cheesy alles.
Auf jeden Fall. Man kann Kampfsport ja auch kontaktarm machen, dann schlägt man einfach am Pads oder in die Luft oder wie auch immer. Ja.
Gibt ja viele Varianten.
Genau.
Aber wegen Tanzen, Lomachenko war doch derjenige, der 2 Jahre lang rausgegangen ist aus dem Boxsport und 2 Jahre lang nur getanzt hat.
Ja, genau, stimmt. Ja, das habe ich sogar damals bei Dancing Stars erzählt. Genau, das war so diese Idee. Man muss auch sagen, weil Lomachenko war, dadurch, dass sein Vater ja der Boxtrainer war, das Ganze war ja ein groß angelegtes Projekt, Lomachenko zu dem Boxer zu machen, der er jetzt ist. Das heißt, der hat einen großen Plan gehabt. Das ist natürlich was anderes, wenn jetzt ein Jugendlicher in den Boxclub um die Ecke geht und dann kämpft er erstmal, dass der Trainer ihn überhaupt wahrnimmt und fördert und so weiter. Und dann wechselt er den Trainer, dann geht die Geschichte von vorne los. Und bei ihm war das ja von Anfang an alles unter einer Hand. Sein Vater hat das alles betreut und der hatte einfach diesen Plan, dass er einfach dieser komplette Boxer ist, der er jetzt ist. Und er hat gesagt, einfach das Tanzen von der Koordination und Beinarbeit und alles. Und ich denke, das macht sicherlich Sinn. Ja? Also für mich war das auch so, also unabhängig davon, dass ich sowieso immer bei Dancing Stars mitmachen wollte, habe ich mir auch gesagt, es ist auch nichts, was mich von meinem Boxziel jetzt irgendwie wegbringt, weil es war zum Zeitpunkt, da habe ich schon über 10 Jahre geboxt. Und wenn man sich mit Sport beschäftigt, dann weiß man eigentlich, nach der reinen Lehre solltest du sowieso auch immer wieder andere Sportarten machen. Es macht aber niemand, weil man immer denkt, wenn ich jetzt 2 Monate kein Boxtraining mache, ich verliere so viel. Aber im Prinzip, man gewinnt ja. Und gerade im jugendlichen Bereich wird das oft gemacht, dass man immer wieder mit anderen Sportarten zusammen, also gerade so Sommer oder Winter, die Skifahrer machen das ja oft, dass die dann im Sommer irgendwie eine andere Sportart ausprobieren. Und von daher war das für mich eigentlich, ich habe zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon 10 Jahre geboxt, war das auch wirklich auch für meine eigene Körpererfahrung, glaube ich, auch eine sehr gute Sache, dass ich mich mal komplett auf was anderes eingelassen habe. Und man muss auch mal sagen, es gibt gewisse Dinge in der Biomechanik, die sind einfach universell anwendbar auf jede Sportart. Und wenn man sieht, aha, das ist ja wie beim Boxen, oder man sieht dann einfach diese Verbindung und auf einmal versteht man Biomechanik insgesamt viel, viel besser. Und also von daher denke ich mir, das war nicht unbedingt eine Auszeit, sondern es war einfach insgesamt eine sportliche Bereicherung. Ja.
Ich habe Biomechanik auf der Uni gehabt. Ich habe es zwar nie ganz verstanden.
Ja, es ist total spannend, ja.
Das war echt.
Hast du Sport studiert?
Ja, Sportwissenschaften auf der Uni Wien.
Super.
Ja, es hat mega viel Spaß gemacht, aber mir hat das Praktische viel mehr Spaß gemacht.
Ja,
weil
klar,
ich da eben auch gemerkt habe, okay, hey, vom Ballett kann ich was für Styleboxen übernehmen.
Und auf jeden Fall,
kannst alles zusammenmischen, ja.
Ja, und auch, ich denke mir, Tanzen ist wirklich. Also man sieht es jetzt auch, ich habe früher, das darf man nicht so laut sagen, aber ich habe, bevor ich selbst teilgenommen habe, keine einzige Folge Dancing Stars angeschaut, nie, weil ich insgesamt auch extrem wenig Fernseh gucke, muss ich sagen. Und seit ich selbst teilgenommen habe, sitze ich jeden Freitag vom Fernseher und drücke die Daumen und bin natürlich ein mega Fan geworden. Aber ich muss jetzt eigentlich sagen, dass man sieht ja jetzt auch zum Beispiel die Fußballer, die schneiden oft gar nicht so gut ab, weil man einfach sagen muss, Fußball ist schon ein fein koordinativer Sport, aber im unteren Bereich.
Ja.
Und im Boxen oder auch im Tanzen, du musst jedes Körperteil ansteuern und wie das Gesamtkonzept ist. Und bei Tanzen hast du eigentlich alle 7 koordinativen Eigenschaften drin. Ja? Du hast die Gleichgewichtsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Balancierfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Rhythmusfähigkeit. Ja. Was gibt's noch?
Koordination wahrscheinlich.
Aber ja, also du hast eigentlich das ganze Feld und du musst dich mit, wenn du gut tanzen willst, musst du dich wirklich mit jedes Körperteil muss in irgendeinem Winkel zueinander stehen. Du beschäftigst dich so mit deinem Körper und das ist dann im Boxen ist das eigentlich auch so, ja. Also du musst den ganzen Körper einsetzen. Das reicht nicht, wenn du dich nur mit deinen Armen beschäftigst. Und von daher denke ich, war das eigentlich eine ganz gute Bereicherung. Und für Lomachenko, man weiß nicht, was aus ihm geworden wäre, aber es war sicherlich damals auch irgendwie
sehr hilfreich.
Zum großen Plan damals gut beigetragen.
Und ich glaube, Usyk hat sehr viel von Lomachenko natürlich übernommen und auch das Tanzen, denke ich, weil der tanzt da
der tanzt
immer
auch, überall. Der tanzt auch, genau.
Das ist
ja
Wahnsinn.
Ja. Na, für die Feinmotorik einfach, denke ich, ist es einfach eine super Sache, ja.
Was ich total cool gefunden habe, bei allen Interviews, Fernsehauftritten von dir, du wirkst immer so souverän. Ah, jetzt da im Gespräch, du sitzt da und redest ganz gechillt, als ob du das immer schon gemacht hast. Hast du am Background irgendwie mit Medien oder so etwas?
Ja, ich meine, ich habe früher mal in meinem alten Leben zwar im Marketing gearbeitet, habe aber mit Medien eigentlich nichts zu tun gehabt im direkten Sinne. Also indirekt schon, weil ich habe meistens Schnittstellenfunktionen gehabt, indem ich andere Abteilungen mit anderen Abteilungen zusammenarbeite. Das heißt, ich hatte Kollegen, die im Bereich PR waren. Ich habe das Thema PR indirekt mitgesteuert, aber selbst also in meinem alten Job habe ich nie mit Medien viel zu tun gehabt im direkten Sinne. Ich glaube eigentlich, das Thema Medienarbeit, so dieses Lockere, ist einfach, dass du da jetzt dir keinen Druck machst. Du quatschst einfach ganz normal, als ob du mit jedem anderen auch redest. Und da kommen wir nochmal zu Dancing Stars. Dancing Stars, das waren meine schwierigsten Interviews ever. Ich war so verkrampft. Alle Leute, die mich kennen, wie ich bei Interviews, haben immer gesagt, du wirkst so locker. Und bei Dancing Stars haben dann alle gesagt, boah, das ist überhaupt nicht die Nicole, wie ich sie kenne. Weil das war so komisch. Du stehst dann da vor der Jury. Du hast fertig getanzt, stehst neben der Miriam Weichselborn. Und dann macht sie noch so ein bisschen Smalltalk und dann geht es zur Bewertung von der Jury. Ja. Und du stehst dann da wie so ein Schulkind, ja, und kriegst jetzt irgendwie deine Beurteilung, setzt ein 6 oder war super oder wie auch immer. Dann stehst du da und dann war ich mal total verkrampft. Und dann hatte ich anschließend die Interviews mit Klaus Eberhartinger. Und das waren die schlimmsten Interviews ever. Weil jedes Interview ist ja eigentlich immer wie eine lockere Unterhaltung. Ja. Dann sagt der eine was und der andere und es geht hin und her. Und das war aber bei ihm nicht so. Er hat mir was gesagt und dann wusste ich, aha, manchmal kann das sein, der hat wie einen Knopf im Ohr gehabt. Und dann hat man mitgekriegt, er muss jetzt abbrechen. Dann macht er einen Schmäh und dann würgt er dich ab und fertig. Und dann weißt du überhaupt gar nicht, wenn du was gesagt hast, fragt er wieder was, dass du wieder antworten kannst? Oder musst du jetzt einen Monolog halten, bis die Zeit um ist?
Ja.
Das war so anstrengend. Und das, also mit dem Klaus Eberhartinger, das waren die schwierigsten Interviews ever. Ja,
und der ist ja so brutal schlagfertig. Also
er ist super schlagfertig, also für die Zuschauer super. Ja. Also er ist auf jeden Fall jemand, der extrem lustig ist. Aber als Interviewpartner war es für mich damals sehr schwierig.
Und ich stelle es mir schwer vor der Miriam Weichselborn zu sprechen, weil wenn die vor mir steht und redet, komme immer so blöd vor, weil sie so schöne Aussprache hat und alles.
Das stimmt, ja. Ja. Sie boxt ja übrigens auch, gell?
Ich weiß,
ja. Ja, das ist irgendwie ganz spannend. Sie boxt, glaube ich, im Gym, wo der Joshua, glaube ich, trainiert.
Das weiß ich gar nicht,
ja. Also sie macht das jetzt, sagen wir mal so, sie hat, wenn ich sie richtig verstanden habe, mit viel Spaß und Ehrgeiz, aber natürlich macht, sie macht auch, glaube ich, ab und zu ein bisschen Sparring, aber natürlich keine Wettkämpfe und so, ja.
Ja, aber ich mache auch keine Wettkämpfe, aber man merkt einfach, wie viel es dann bringt.
Ja, ja. Aber finde ich super. Also es bringt den Sport sicherlich weiter, wenn man immer prominente Gesichter hat, die sich auch für den Sport interessieren.
Ja, mit einem guten Image. Haben wir nicht immer. Ja. Und du hast ja schon ein bisschen angesprochen, deine Arbeit vorm Boxen, dein Leben vorm Boxen eigentlich. Wie geht's dir denn da? Was geht in dir vor, wenn du an das Leben vorm Boxsport denkst?
Ja, das ist mittlerweile eigentlich so weit weg. Ich bin so Leistungssportler mit Leib und Seele. Also ja, das ist einfach wirklich so in so einer anderen Welt und war eine tolle Zeit, ein Lebensabschnitt, ja, der einen Anfang und ein Ende hatte und es war eine tolle Zeit. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt, also über Wirtschaft habe ich sehr viel gelernt, also sollte ich mal selbstständig machen, dann habe ich einfach extrem viele Kenntnisse, bin total dankbar für alles, was ich in der Wirtschaft gelernt habe.
Du hast da International Business
studiert. Ja, im Prinzip, ja, ich habe eigentlich, wenn man es genau nimmt, habe ich Wirtschaftsinformatik mit einem internationalen Schwerpunkt gemacht. Ich kann mich nur mit der Informatik nicht so sehr identifizieren. Ich war damals in einer Generation, da haben alle gesagt, du musst unbedingt was mit Computer machen, das ist so wichtig, und dann habe ich mich damals dann für Wirtschaftsinformatik, und das war mit so einem Ich habe auch immer das Interesse auch für den internationalen Schwerpunkt gehabt. Das heißt, es war so eine eierlegende Wollmilchsau aus international, aus BWL und aus Informatik. Und in den Medien meistens verschweige ich das Informatik, den Informatikpart ein bisschen, weil ich mich damit nie identifizieren konnte. Ich habe da nie gearbeitet. Irgendwann war das für mich so, das waren Lehrfächer, die habe ich einfach durchgezogen und gelernt, Prüfung fertig. Ich habe nie wieder was damit zu tun. Ja. Aber im Prinzip eigentlich bin ich Diplom-Wirtschaftsinformatik, wenn man es genau nimmt. Ja.
Oh, Wahnsinn. Und du kannst 6 Sprachen, das hilft sich
ja. Ja, also Sprachen ist immer so ein Sack Flöhüten. Also es gibt immer ein paar Sprachen, die kann ich gerade ganz gut. Und dann reden ja geraten die anderen in Vergessenheit und dann kümmere ich mich wieder um die.
Dann macht man wieder mal Urlaub dort.
Ja, genau. Und dann Netflix hilft dann auch immer wieder. Ich habe dann immer so verschiedene Sprachen in Netflix, die ich dann immer einstelle, damit ich so ein bisschen die Sprachen halbwegs behalte.
Ich schaue immer eigentlich Originalfassung auf Netflix, weil wenn du jetzt, ich weiß nicht, gewisse Serien, die kannst du nicht auf einer anderen Sprache und schon gar nicht auf Deutsch anhören. Du merkst einfach, das ist nicht authentisch.
Ja, das stimmt, ja. Also bei mir war das, ich verstehe das auch und ich teile das total, aber bei mir war eigentlich Netflix, weil ich bin nicht so der Fernsehschauer, das ist eigentlich so das Beste, was meine Mutter mir in der Erziehung mitgegeben hat, ist das der Bezug zum Fernsehen. Die ganze Familie hat kein Fernsehen geschaut. Also meine Mutter hat immer nur für Sport geschaut. Ich musste auch immer sie um Erlaubnis bitten, wenn ich Fernsehen schaue. Und deswegen bin ich mit Büchern aufgewachsen. Ich habe gelesen, also ich war extremer Bücherwurm. Ich habe damals in der Phase gehabt, da habe ich ein Buch pro Tag gelesen.
Wow, super.
Und das ging so bis ins Teenageralter, dann habe ich andere Interessen gehabt.
Da gibt es einen TED-Talk drüber. Ja. Ein Buch am Tag lesen.
Ach so, stimmt, da gibt es, ich glaube, der Ben, wie heißt der, Ben Greenfield, der macht das.
Ja,
Ben, das ist so ein Fitness, der hat auch so einen tollen Podcast, Ben Greenfield Podcast. Das ist auch so ein Nerd, der ein Buch pro Tag. Ja, das war eine Phase, die hatte ich bis so 16 oder sowas, ja. Dann habe ich andere Interessen gehabt. Dann habe ich eine Zeit lang mal ziemlich viel Fernsehen geschaut. Das war so, als ob ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss was nachholen, um irgendwann festzustellen nach ein paar Jahren, dass es total der Schmarrn ist. Und auf jeden Fall, deswegen habe ich eigentlich Netflix gar nicht so wegen den Inhalten, sondern ich habe das damals gemacht, weil ich spreche so viel Sprachen. Und es war für mich nicht so schwer, die Sprache zu lernen, sondern das zu behalten. Also, dass ich das pflege einfach. Das ist wie ein Sack Flöhe hüten.
Ja.
Und dann habe ich damals mir immer so DVDs, damals gab es noch nicht, man konnte international noch nicht so viel bestellen. Das heißt,
VHS-Kassetten noch.
Naja, VHS noch nicht, das waren dann irgendwie DVDs, aber ich musste dann, ich bin dann in Frankreich gewesen und habe in einer Fnac dann mir französische DVDs geholt. Oder ich war in Barcelona und dann habe ich einen ganzen Koffer voll DVDs, weil ich wusste nicht, wann ich wieder in Spanien bin und dass ich was. Und es waren meistens so einfach nur irgendwelche Serien, weil das war dann meistens billiger, als wenn du 1 Million Filme kaufst. Und so hat das irgendwie angefangen. Und dann kam Netflix und dann habe ich festgestellt, aha, da kann man ja verschiedene Sprachen einstellen. Und dann habe ich das eigentlich aus diesen Sprachenmotivationen. Und jetzt ist es eigentlich so eine interessante Kombination. Also es gibt ja urviele Super-Serien in Netflix. Also, und dann habe ich die immer in verschiedenen Sprachen, dass ich sage irgendwie, dass ich es angenehm im Nützlichen verbinde. Ja. Und dann, ich habe ein Rudergerät zu Hause, wenn ich meine Grundlagenausdauer mache, dann schaue ich immer die Netflix-Folgen dabei.
Was läuft gerade für Serie?
Jetzt gerade ist es so, also ich habe gerade die eine Serie beendet. Ja. Ich habe gerade The Crown
angeschaut. Die ist gut.
Die habe ich jetzt gerade beendet in einem Teil und jetzt bin ich gerade neu dabei. Also ich habe gerade, ich weiß gar nicht, ich schaue es auf Spanisch, La Casa de Papel, also wie heißt das?
Ah, Haus des Geldes.
Ja, genau. Ja. Das schaue ich gerade selbst und dann ist es so, mein Freund, der hat noch nie Netflix geschaut. Und
oh,
den bringe ich jetzt
gerade. Wo kommt der her?
Ja, nein, keine Ahnung, ist auch so jemand, der wenig Fernseh schaut. Ja. Und jetzt war das so, wir haben früher in unserer Beziehung, wir haben nie Fernseh geschaut, also wenn überhaupt nur Sport und waren immer sehr viel weg. Und jetzt quasi über Corona dieses Cocooning, man ist mehr zu Hause und jetzt sind wir viel mehr zu Hause eigentlich als früher, haben immer über iTunes Filme geschaut und hat von Serien nicht so viel gehalten eigentlich. Ja. Und jetzt waren wir vor kurzem mit einem bekannten deutschen Regisseur, waren ja mal zusammen abends was trinken. Und der hat irgendwie total vorgeschwärmt von Netflix, weil er so eine geile Serie. Und der hat gemeint, der Volke, das ist ein cleverer Typ und so, ja. Und wenn der da schon draufsteht, vielleicht gebe ich dem Ganzen doch mal eine Chance. Und dann habe ich mir eine Serie überlegt, oder ich habe mir dann mit dem Regisseur gemeinsam eine Serie überlegt, welche Serie ist so geil, dass jeder begeistert ist. Und dann haben wir uns Breaking Bad ausgedacht.
Oh, ja.
Und ich dachte, okay, jetzt quasi, mein Freund hat gestern die ersten 3 Folgen überhaupt in Netflix angeschaut. Und wir haben dann, ich fand die Serie einfach so geil, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das gerne nochmal an.
Ja.
Und deswegen schaue ich gerade 2 Serien. Also einmal Breaking Bad zum zweiten Mal mit meinem Freund. Und dann halt, wenn ich selbst rudere, schaue ich mir Haus des Geldes eben an. Ja.
Cool. Ja, ich bin aber auch so jemand, ich gehe so gerne ins Kino. Es ist einfach für mich so zum Abschalten.
Mhm.
Für mich ist so Kino und da kann ich echt mal für 1-2 Stunden die Welt vergessen.
Ja, ist schon schön. Also wir waren vor kurzem in James Bond, wir wollten jetzt nicht warten, bis es irgendwie ein bisschen kaufen kann. Das ist ein Film, den muss man, der ist es schon wert, dass man mal wieder ins Kino geht.
Definitiv.
Und dann war ich dort und ich festgestellt, Kino hat schon was Cooles. Ja. Also es waren nicht viele Leute da. Ich weiß nicht, wie die Kinos das finanzieren, zumindest in der Vorstellung, in der wir waren. Aber wir haben das dann in so 3D geschaut, das war dann schon ziemlich abgefahren.
Apollo Kino oder?
Wir waren damals im Lugner, weil wir wollten eine gewisse Uhrzeit am gewissen Tag Lugner hat sich irgendwie angeboten, auch weil uns 3D interessiert hat. Und da waren gar nicht so viele Leute und wir hatten extreme Beinfreiheit. Ja, wir waren dann in der Lugner Loge für eigentlich gerade nicht mal so viel Geld, 13 Euro oder irgendwas, ja. Voll.
Und das ist super bequem in der Luna City. Also das ist wirklich
super, riesen Beinfreiheit. Niemand um uns herum, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie geschmatzt oder sonst was hat, was man im Kino auf hat. Ja.
Zu viel. Oder kleine Kinder, die nerven.
Ja, gut, bei James Bond am Abend 20:15 hatten wir es dann nicht so.
Okay, viel ins Kino. Da sind schon oft um 9 am Abend da noch Kinder gewesen.
Ja.
Ja, aber cool. Hat schon was.
Ja.
Wie hat dir da gefallen, James Bond?
Ja, super, ja. Also ich bin schon ein James-Bond-Film-Fan und also super, ja. Also natürlich ein bisschen melancholisch, dass er jetzt aufhört. Ja. Schauen wir mal, wer danach kommt.
Ja. Fand ja schlimm, vor allem das Ende. Aber darf man jetzt zu viel reden, falls das jemand noch nicht gesehen hat.
Ja, kann nicht spoilern, Aber mal apropos Boxen und Film, um da auch eine Verbindung zu schaffen. Boxen ist eigentlich die Sportart, glaube ich, die am meisten verfilmt wird, glaube ich, ja. Also mir fällt keine andere Sportart an. Vielleicht Tanzen auch noch, ja. Tanzen, es gibt wahnsinnig viele Tanzfilme.
Extrem viele, ja.
Aber ansonsten fällt mir keine Sportart. Das ist interessant, weil Fußball begeistert die ganze Welt.
Ja.
Die Massen. Aber Fußball hat nicht so viele Storys, einfach wie es Boxen. Also es gibt so viele wahnsinnige Filme und eigentlich fast jedes Jahr kommt ein neuer Boxfilm eigentlich raus, muss man sagen. Kampfsport, also MMA-Filme gibt es mittlerweile auch immer mehr.
Die gar nicht schlecht sind, ja.
Genau, ja.
Weil es ist oft schwer, am Film zu finden, wo die Szenen dann wirklich echt und richtig ausschauen, weil
das teilweise stimmt,
die Schläge, das kannst du nicht anschauen.
Ja, ja, also ich meine, das Rocky zum Beispiel, wenn man sich überlegt, also muss ich schon ein bisschen schmunzeln über die Kampfsportszene. Ich glaube, heutzutage wird man das auch nicht mehr so drehen, aber bei Rocky verzeiht man alles.
Ja, ich denke schon einmal. Naja, zurück zu deiner alten Arbeit eigentlich. Du warst eben Produktmanagerin.
Genau, ja. Also ich habe eigentlich, wie gesagt, ich habe halt BWL, eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert. Und habe dann diverse Funktionen. Ich war aber meistens im Marketing und Vertrieb. Und also war spannend. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt durch die Wirtschaft. Das wird mir sicherlich auch nochmal nutzen, falls ich irgendwie mal eine selbstständige Tätigkeit eingehe oder sowas. Und war eine tolle Zeit. Sie hatten Anfang und sie hat ein Ende gehabt. Beeinflusst mich sicherlich, glaube ich, in der Art und Weise, wie ich an Dinge herangehe. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der schon immer Berufssportler war, hat eine andere Art und Weise, an Dinge heranzugehen, als zum Beispiel jemand, der aus der Wirtschaft kommt. Weil ich bin es einfach gewohnt, einen Plan zu haben. Mhm. Ich muss Dinge abarbeiten. Es gibt ein Datum, zu dem man was abgeben muss. Man braucht einen Plan. Man muss Dinge vorher aufschreiben. Also einfach eine gewisse analytische Herangehensweise, die man sowohl im Studium lernt, als auch die das Umfeld erfordert. Ja, ich meine, das kennst du auch aus deinem Beruf. Das ist sicherlich ein Vorteil gegenüber Berufssportlern, die sowas über Trial and Error und durch das Leben lernen. Ja.
Und lustigerweise im Studium, wir haben eine Professorin gehabt im Projektmanagement und die hat gesagt, überall im Projektmanagement Business werden Sportler sehr gern genommen in die Jobs.
Aha,
weil sie wissen, dass die auch Team Building und alles, also im Team gut arbeiten.
Ja, umgekehrt kann die Wirtschaft natürlich auch sehr viel von Sport lernen, also sicherlich in beide Richtungen. Also ich denke mir mal, die dieses Fokussierte, dass du ein Ziel im Kopf hast. Und bei Boxen ist das natürlich ganz speziell, weil du brauchst einen Boxer eigentlich vor dem Kampf nicht fragen, was danach kommt. Ein Boxer, ein richtiger Sportler wird immer sagen, für mich gibt es nur ein Ziel, das ist der nächste Kampf. Ja. Und diesen Fokus auf eine Sache und jeden Tag von morgens bis abends an nur einer Sache arbeiten, also das gibt es in der Form auch nur im Sport. Und da kann sicherlich die Wirtschaft auch sehr, sehr viel davon lernen. Ja. Also von daher, ich arbeite ja auch als Rednerin und werde immer wieder auch von Firmen gebucht. Und bei mir ist es eigentlich, das ist so ein Vorteil aus dem Ganzen, weil viele Leute fragen, wärst du gerne dein ganzes Leben gerne schon Sportler gewesen? Was würdest du anders machen nochmal? Und ich denke mir immer, es hat alles so sein Fühlen wieder. Und ich bin auch dankbar, was die Wirtschaft mir gegeben hat. Ja. Und jetzt denke ich, jetzt werde ich oft von Firmen gebucht, die das auch interessant finden, dass ich sowohl in der Wirtschaft gearbeitet habe, als auch Sportlerin bin, weil auch beide Bereiche sehr viel voneinander lernen können. Ja.
Und wir wissen ja alle, wie deine Geschichte dann mit Boxen überhaupt gestartet hat. Du wolltest ins Yoga gehen, hast zufällig dann bei einem Kampfsport, bei einer Stunde mal teilgenommen.
Ja, also es war eigentlich in so einem Fitnessumfeld, sagen wir mal. Also die haben Yoga, Pilates und Kampfsport angeboten. Ich bin da eigentlich wegen Yoga hin.
Ja.
Ich war vorher in so einem ziemlich indischen Yoga-Zentrum, das wurde mir irgendwann ein bisschen zu indisch alles. Und ich meine, ich möchte mal ein anderes Umfeld. Und dann bin ich dann dort gelandet und bin dann irgendwie von der ersten Stunde an, du hast gesagt, bei dir beim Thai-Boxen war es genauso, ab der ersten Stunde, boah, ist das geil. Ja. Ja. Und dann hat mir das so Spaß gemacht und dann bin ich da immer hin und dann hatte ich da so ein paar Monate, in denen ich echt alles genutzt habe, was nur geht und habe auch selbst trainiert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, einmal im Leben richtigen Kampf. Und ich bin so ein zielorientierter Mensch, ja. Bei mir fängt es dann an, dass ich mir ein Ziel setze, aber nur, damit mein Tun und Wirken einfach ein bisschen mehr Struktur bekommt, dass ich nicht nur einfach vor mich hin trainiere und ich sage, ich habe ein Ziel. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich mir dann halt einen richtigen Boxclub gesucht habe. Und daraus hat sich dann eigentlich so echtes Training, weil das davor war eigentlich, das war ein Taekwondo-Lehrer damals, der eigentlich von Boxen jetzt auch nur beschränkte Kenntnisse hatte. Der lustigerweise später dann bei mir dann im Gym war und auch nochmal neue Boxen gelernt hat. Lustig, ja, aber er hat damals erst irgendwie, ich glaube, so ein bisschen durch Zufall in die Rolle des Boxlehrers, aber war eigentlich ein Taekwondo-Lehrer, der sich das ein bisschen auch, glaube ich, selbst angeeignet hat und hat dann Jahre später dann selbst so bei mir im selben Club dann auch Boxen durchgenommen. Aber wie auch immer. Und dann hat eigentlich dieses Ziel, dass ich sage, ich möchte einen Boxkampf machen, das hat dann einfach alles auf den Kopf gestellt, weil ich bin dann in den Boxclub gegangen und habe gesagt, mir hing total naiv, weil ich kannte mich überhaupt nicht aus. Was vielleicht auch gut war, ja. Also, dass ich mit dieser Naivität, ich war 32 und ich bin hingegangen, ich möchte einen Kampf machen. Ich glaube, der muss gedacht haben, die ist ja total verrückt, ja. Die ist 32. Ja. Und was will die jetzt? Weiß die, vor allen Dingen, das ist ein harter Sport, weiß die überhaupt, was auf die zukommt? Also, ich weiß nicht, was in der Person alles und dann, aber wie auch immer, ich habe mich dann angemeldet und eigentlich habe ich am Anfang nur das Ziel gehabt, ich mache jetzt einen Kampf und dann schauen wir mal. Ja. Und dann ist daraus irgendwie immer mehr geworden. Und dann war das natürlich nicht nur ein Kampf, dann auf einmal waren Staatsmeisterschaften, dann habe ich die gewonnen und dann habe ich an die nächsten Kämpfe gedacht. Und dann irgendwann kann das Profiboxen. Und dann habe ich damals in meinem allerersten öffentlichen Interview 2012 gesagt, auch wieder, das ist, weil ich so tick, ich setze mir dann selbst Ziele, damit ich einfach so auf was hinarbeite. Ich meine, ich möchte 2014 meinen ersten Titelkampf machen. Ich meine, im Boxen gibt es viele Titel, ja. Ich meine, ich habe nicht gesagt, welche Titel. Aber ich habe halt gedacht, so, keine Ahnung, so eine EU-Meisterschaft, Europameisterschaft oder wie auch immer oder irgendein Gürtelchen wird man schon finden. Und dann ist irgendwie dann daraus irgendwie eine WM entstanden, hatte ich damals auch nicht gedacht. Aber das eine hat das andere ergeben. Ich hätte auch, ich habe damals gedacht, ich mache so Fitnessboxen weiter. Ja. Ich trainiere da so irgendwie 3-4 Mal die Woche und dann habe ich festgestellt, in Boxen geht es nicht. Da musst du alles oder gar nichts. Dann habe ich halt täglich und 2-mal am Tag trainiert. Und dann, klar, wenn du irgendwie Seite an Seite mit Leistungssportlern trainierst, die das ganze Leben lang das machen, das ist natürlich ein Spirit, der dich auch verändert irgendwo. Ja? Das heißt, dann habe ich auch 2-mal am Tag trainiert und dann habe ich mich von morgens bis abends mit Boxen beschäftigt. Und dann war das Boxen einfach so dominant in meinem Kopf. Da war an nichts anderes mehr zu denken. Ja.
Und das hat Kampfsport an sich. Das zieht dann rein und du kommst immer raus.
Das stimmt. Ja.
Das ist echt schlimm.
Das stimmt, ja.
Ich glaube, es gibt einfach nichts, sobald du mal da drin bist.
Ja, das stimmt.
Was ich auch total cool gefunden habe, das war ja ein Raketenstart bei dir. Du hast es eh kurz erwähnt, aber es war einfach, du hast 2009 angefangen, 2010 den ersten Kampf gehabt, 2011 österreichische Staatsmeisterschaften, genau, ja, bis 60 Kilo. War die erste Frau in Österreich, die damals genau, den Titel gekriegt hat?
Also es war damals so, muss man sagen, Staatsmeisterschaften darf man ja theoretisch nur nennen, wenn die Sportart olympisch ist. So unterscheidet es Österreich, so hat man mir das erklärt. Österreichische Meisterschaft ist in nicht-olympischen Sportarten und Staatsmeisterschaften in olympischen. Und Frauen sind ja ewig lang ausgeschlossen von den Olympischen Spielen. Die haben ja erst in London zum ersten Mal an Olympischen Spielen teilgenommen.
Ah, 2012.
Und dann war das so, dass dann quasi, es hat natürlich vorher auch schon Frauen gegeben vor mir, aber die waren immer nur österreichische Meisterinnen. Und dann war 2011, das war die Staatsmeisterschaft, als ich teilgenommen habe, hat man zum ersten Mal gesagt, aha, Frauenboxen ist jetzt olympisch, weil London hat schon festgestanden. Mhm. Das heißt, Frauen machen jetzt auch Staatsmeisterschaften.
So cool.
Und, und die olympischen Gewichtsklassen waren damals halt 51, 60 und 75. Und in 51 und in 75 gab es keine Wettkämpfe. Das sind ja eigentlich, sagen wir mal, gerade 75, da gibt es nicht viele Frauen. Ja. Und ich glaube, 51 kann sogar sein, dass da was stattgefunden hat, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ja, und wie gesagt, 60 Kilo habe ich gewonnen. Und aus diesem Grund bin ich Österreichs erste Staatsmeisterin. Ja. Also das, so kam das
so
dann.
Cool. Ja. 2012 bis Profi waren und 2014 noch an Weltmeisterin.
Genau, ja.
Das sehr schnell gegangen.
Ja, rucki zucki. Ja. Das Leben rennt da vor sich hin, ja.
Ja, verstehe.
Ja, mittlerweile, ja, ich boxe jetzt schon 12 Jahre. Ich fühle mich immer noch manchmal als Anfängerin, aber es geht so schnell, ja. Es gibt auch, man muss auch sagen, es ist ein Sport. Also ich glaube, ein Sportler, der sagt, er kann alles. Also es gibt, ich kann mich erinnern, Marco hat irgendwann mal gesagt, wer soll mir was beibringen? Ich kann ja eh schon alles. Bei mir geht es nur noch um die Fitness.
Boah.
Und dann habe ich gedacht, okay, also mit dieser Aussage ist eigentlich Anfang vom Ende, weil weil Boxen ist so eine umfassende Sportart, insbesondere, weil du musst das Ganze in einer Stresssituation abrufen, unter Einflussnahme von einem Gegner, der jedes Mal unterschiedlich ist. Mhm. Von daher ist es eine Sportart, die nie aufhört, dass du daran arbeitest. Ja? Und das ist eigentlich das Faszinierende, eigentlich, dass dann, ja, also dass man auch noch die Entwicklung sieht und dann auch das Frauenboxen entwickelt sich so sehr und dann meine eigene Entwicklung. Und ich habe noch so viele Sachen, was ich noch alles technisch, taktisch lernen will und wen ich noch alles besiegen will. Also von daher, also ist es auch etwas, ja, ich boxe jetzt 12 Jahre, aber ich habe den Eindruck, es gibt immer noch so viel zu tun.
Ja. Und vor allem ich hasse das Wort Frauenboxen, aber halt, ja, im Boxsport für die Frauen ist das halt da. Sehr starke Entwicklung gewesen in den letzten
Jahren. Wahnsinnig, ja. Also es tut dem Sport auch sehr gut. Man muss sagen eigentlich, dass Boxen, sagen wir mal, bis vor 10, 20 Jahren war das, es gab ein paar Frauen. Natürlich gab es unter den Frauen auch ein paar, die sehr gut waren. Ja. Also zum Beispiel jetzt die Christy Martin aus den USA. Oder es gab auf jeden Fall schon Frauen, die haben dann mit Männern trainiert, die sind von herausragenden Trainern trainiert worden. Also es gab schon immer Lucia Riker, auch so eine tolle Boxerin. Aber prinzipiell war natürlich früher die Konkurrenz nicht groß. Du hast natürlich auch in Wettkämpfen nicht die Herausforderung gehabt. Und von daher war Frauenboxen lang auch nicht auf dem technischen Niveau, auf dem es jetzt ist.
Ja.
Und jetzt, also in dem Moment, in dem das Frauenboxen olympisch wurde, hat sich so viel getan, weil dann wurden die Frauen auch in den Amateurvereinen auf einmal ganz anders betrachtet. Weil auf einmal gab es Budgets und Töpfe für die Frauen, Ja, das heißt, auf einmal haben sich die Nationaltrainer, die Verbände, die Vereine dafür interessiert, weil sie sagen, okay, da gibt es jetzt einfach die große Vision, mit Frauen zu den Olympischen Spielen anzutreten. Mhm. Und zum Beispiel die Russen, das ist die Nation, die hat es schon früh gesehen, die haben das früh gesehen. Deswegen haben die in London 2012 die Hälfte aller Medaillen im Boxsport durch die Frauen geholt, weil sie wussten, man kann die Frauen nicht ewig lang aus diesem Sport ausschließen. Und die haben sich einfach früh darum gekümmert und haben einfach auch die Budgets so gesetzt und die Kapazitäten, sich um die Frauen zu kümmern. Mhm. Und man muss einfach sagen, dass seit den Olympischen Spielen oder kurz vorher hat sich so viel getan und tut es immer noch jedes Jahr. Also das, als ich angefangen habe, war das Niveau von den Frauen auch nochmal anders, als wie das jetzt ist. Und der Konkurrenzdruck wird immer höher, das technische Level wird immer höher. Man muss auch sagen, wenn du nicht viele Frauen hast, dann wird es auch natürlich schwierig mit Sparring, mit Wettkämpfen irgendwo. Ja. Und das alles, der Pool wird einfach immer größer. Und je größer der Pool wird, desto besser sind einfach die Frauen in dem Sport auch. Ja. Also von daher denke ich, das Frauenboxen, das wird, hat jetzt schon, also zum Beispiel Eddie Hearn, Matchroom Boxing, der hat so viele Frauen. Super cool,
ja.
Auch in den USA gibt es immer mehr Promoter, also Louis Di Bella hat einige Frauen, dann Top Rank mit der Michaela Meyer, Golden Boy hat mit der Senisa, wie heißt sie mit Nachnamen, mit der Senisa, also auch jetzt diese, auch die Frauen, also die Frauen sind einfach nicht mehr wegzudenken. Und in dem Moment, in dem Frauen auf der großen Boxbühne, wie jetzt Matchroom Boxing, wie jetzt Top Rank, Las Vegas und so weiter, dann heißt das auch, man kann mit Frauen Geld verdienen. Das heißt, und wenn man mit Frauen Geld verdienen kann, zum Beispiel Katie Taylor hat in ihrem ersten Jahr, glaube ich, schon 1 Million verdient, weil sie aus Irland kommt und die ganzen Iren sind, man muss auch sagen, es ist ein anderes Nationalbewusstsein. In Österreich würde niemand für einen Boxkampf 20 Euro Pay-Per-View, also nicht hier und auch nicht in Deutschland, in vielen europäischen. Aber Irland oder England, es ist eine andere Sportkultur. Die Iren haben großes Nationalbewusstsein. Sie lieben ihre Sportler und sind wahnsinnig stolz auf ihre Sportler. Mhm. Und deswegen hat Katie im ersten Jahr oder in den ersten 2 Jahren über 1 Million verdient. Das heißt, dann ist dann auch ein Geld da. Und wenn Katie so viel verdient, dann braucht er natürlich auch gute Gegner. Das heißt, das ganze Boxspiel fängt an, sich komplett zu verändern. Weil da, wo das Geld ist, gibt es auf einmal auch Manager, die sich und auch Trainer, die sich um diese Frauen bemühen. Ja? Und wenn die Voraussetzungen für Frauen besser sind, es tut sich einfach wahnsinnig viel. Ja? Also von daher ist es wirklich, also freue ich mich wirklich, was den Weg, den das Frauenboxen einnimmt und auch wohin die Reise noch gehen wird. Ja.
Und was ja ziemlich cool ist, Frauen gibt es jetzt auch so ein bisschen in der Ecke als Cut-Woman.
Ach so, genau, das stimmt, ja.
Jetzt haben wir jetzt auch nicht, die erste in Österreich.
Ja.
Katharina Lürzer, die haben wir jetzt auch schon im Interview gehabt.
Ach, die ist im Team von Roland, glaube ich, gell?
Genau, ja. Und der Roland war ja auch bei dir, Roland
genau,
Eicher.
Genau, ja.
War bei dir so oft in der Ecke.
Er war schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal in der Ecke bei mir, ja. Nein, er macht es gut, ja, und hat auch diverse Ausbildungen. Das ist ja auch irgendwo wichtig, diese... So, Cutman, das ist so ein bisschen ein stiefmütterliches Feld, sage ich jetzt mal, wird eigentlich der Bedeutung überhaupt nicht gerecht, weil zum einen viele Leute denken, ah ja, okay, brauchen wir halt noch einen Cutman, na ja, machst du oder du das halt einfach, ja, und oft ist das Geld nicht so da, der Trainer macht das mit und ja, also ich habe das, mein Trainer hat das auch früher mal mitgemacht, der kann das auch. Also mein deutscher Trainer, ich habe 2 Trainer und der kann das auch ganz gut. Die Sache ist nur die, er kann sich nur auf eine Sache konzentrieren.
Ja,
das genau. War klar. Und dann, ich hatte einmal einen Kampf, das war leider mein schlechtester Kampf, den ich jemals hatte, aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere konditionellen Gründen, wie auch immer. Und ein anderer Grund war, ich habe am Vorabend eine Aspirin genommen und das war so was Bescheuertes. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht.
Ja.
Manche Fehler muss man halt einmal in seinem Leben machen, dann macht man sie nie wieder. Und ich habe am Vorabend eine Aspirin genommen und dann hatte ich bei dem Kampf ein extrem oberflächliches Cut. Extrem oberflächlich. Das war ein Kratzer. Ja. Aber weil ich eine Aspirin genommen habe, hat es einfach nicht aufgehört zu bluten. Und es hat geblutet und ich sah aus. Und mein Oberteil war weiß und war blutverschmiert. Oh, das war total die Oberflächewunde. Und mein Trainer war jede Runde damit beschäftigt, diesen Cut zuzukriegen. Mhm. Und der konnte mich überhaupt nicht mehr coachen. Ja. Aber ich habe den Kampf total im Blitz. Also ja, der Kampf, das war wirklich kein guter Kampf von mir. Und dann hat mich das so geärgert, dass man, weil man, wäre er für mich als Trainer da gewesen, dann wäre der Kampf komplett anders verlaufen. Ja. Ja. Und wir waren so beschäftigt mit diesem Cut. Und dann habe ich mir für mich gedacht, nee, also das war das letzte Mal ohne Cutman. Und seitdem achte ich auch immer, ich hole mir immer einen Cutman. Und das ist total wichtig. Und gerade auch bei Titelkämpfen, also das kann dann wirklich auch entscheidend sein, ob du den Kampf weitermachst oder nicht. Ja. Ich meine, wenn man an große Kämpfe denkt, Arthur Abraham gegen den Edison Miranda, kannst du dich an diesen Kampf erinnern, da hast du dich für Boxen auch nicht so interessiert wie jetzt. Da hat der, das war ein Kieferbruch. Nee, das in einen anderen Kampf hatte ich im Kopf. Es gab mal einen Kampf, da hat jemand extrem klaffende Wunde an den Augenbrauen gehabt.
Okay.
Und man hat wirklich fast auf diesen Knochen runterschauen können. Und die Boxer sind dann natürlich dann alle, sie wollen immer weiterkämpfen, nicht aufhören. Ja. Man hat immer nur einen Blick, das ist der Gürtel und das ist der Kampf, dass man den Kampf gewinnt. Das heißt, eigentlich jeder, kein einziger Boxer will, dass der Kampf abgebrochen wird. Und dann wurde es die ganze Zeit immer mit Vaseline zugestopft, ja. Eigentlich, also jemand außerhalb des Boxsports würde sagen, das ist total brutal.
Ich hab das jetzt so gesagt, damals zu die Cutman und Cutwoman, die da zu Gast waren.
Ja, ich sag, das ist so Vaseline in die Wunde. Und dann wird einfach nur Vaseline mit Adrenalin reingestopft und alles, ja. Und aber so viele Kämpfe wurden auch schon Gürtel, sind dann zu Hause geblieben. Und deswegen gerade bei Titelkämpfen würde ich immer gucken, dass da ein Cutman in der Ecke ist. Das ist total wichtig. Ja.
Gibt es noch andere gute Cutmänner, die du jetzt in deiner Ecke hast? Oder wen hast du jetzt sonst?
So? Ja, in Deutschland gibt es zum Beispiel den Tim Kuchenbuch. Der hat den Vorteil, der ist Mediziner. Mhm. Und ich glaube sogar auf der Unfall, glaube ich. Okay. Das heißt, der kann...
da konnte ich gleich mitnehmen.
Ja, nein, also der hat einen ganz anderen Bezug dazu und weiß auch noch mal, wo er drauf... Und also der hat natürlich ein umfassenderes Bild, natürlich. Ich glaube, der Roland ist ja Physiotherapeut, was auch gut ist, weil dann hast du natürlich auch noch mal ein besseres Verständnis über den Körper. Und der Tim Kuchenbuch hat selbst früher geboxt. Und das heißt, der kennt sich mit Boxen aus, der kennt sich mit der Medizin aus und der macht das eigentlich, der braucht das Geld nicht, der macht das einfach nur, weil er gerne beim Sport noch irgendwie so verbunden ist. Also es ist auch nochmal so ein Bekannter. Ansonsten, müsste ich jetzt mal noch mehr überlegen.
Mhm.
Viele Trainer können das ja auch. Sie bilden sich fort. Es gibt Cutman-Seminare. Man kann natürlich auch den Trainer von jemand anders nehmen, und dann sagen, okay, machst du bitte die Cuts, Weil Boxer kennen, also die Boxtrainer kennen sich schon sehr oft gut aus, weil die besser wie ein Mediziner, wenn ein Mediziner noch nie Cutman war, dann wird sich der erfahrene Boxtrainer besser auskennen wie der Mediziner, weil er einfach das schon oft genug durchlebt hat. Ja.
Andere Frage, wann ist denn dein nächster Kampf?
also wie gesagt, mein mittleren Knochen, da habe ich jetzt ich bin ja 2019, habe ich die OP gehabt, jetzt habe ich mich entschlossen, das ganze Metall mal rauszumachen.
Ja.
Hast du meinen Instagram-Post gesehen?
Ich habe einen gesehen, ja. Ich habe einen Blogbeitrag gesehen.
Ah ja, also das war...
Für unsere Zuhörer, die es vielleicht noch nicht gesehen haben.
Ich habe 2019 habe ich meine Hand gebrochen in einer WM, habe dann mit gebrochener Hand circa sieben Runden weiter geboxt. Jetzt nicht, weil ich so ein harter Hund war, sondern weil Adrenalin, Siegeswille und das ist mir nicht so aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also mein Trainer hat später gesagt, du hast dir immer wieder die Hand geschüttelt während des Kampfes, immer so.
Okay.
Also unbewusst. Mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe immer wieder meine Hand geschüttelt, so als ob da was nicht in Ordnung ist oder das tut weh. Aber das ist mir nicht so, ich hatte nicht dieses Bewusstsein, dass es mir in meiner Hand irgendwas, wie auch immer. Also ich habe dann irgendwie weitergeboxt und wenn du mit sieben Runden mit gebrochener Hand, verschiebt sich natürlich alles ganz wild. Und deswegen war das ein Bruch, der mich ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe Gott sei Dank einen tollen Arzt damals in Lorenz Böder gehabt. Für alle Boxer, wenn ihr was mit eurer Hand habt, also das Lorenz-Böhler-Krankenhaus in Wien, die sind ganz gut spezialisiert auf Hände. Und dann habe ich damals eine Platte und 10 Schrauben bekommen und habe damals den Arzt gefragt, wie schaut das jetzt aus? Wann kommt es wieder raus? Soll ich das rausnehmen? Ja, nein. Und dann hat er mir gesagt, Frau Wiesner, ich kann das jetzt nicht sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob Sie mit Ihrer Sportart, mit diesem Zeug, mit diesem Metall in der Hand zurechtkommen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, manche lassen es drin, manche nehmen es raus. Ich meine, okay, und konnte jetzt nicht so viel damit anfangen und hatte eigentlich schon vor, das rauszunehmen. Dann habe ich so viele Leute mittlerweile kennengelernt, die irgendwelche Ersatzteile im Körper haben. Das ist interessant. Ja. Irgendwie fast jeder hat mir erzählt, oh ja, ich habe da hier eine Schulter und dann eine Hand und einen Fuß. Ja. Und ich so, aha, war mir noch gar nicht so bewusst, dass es so viele Menschen mit Metall im Körper gibt. Und dann habe ich gedacht, na, ich lasse das auch drin. Ja. Und ja, ist ja gut, dann bricht die Hand an der Stelle nicht nochmal. Und habe dann gedacht, okay, dann lasse ich das einfach mal drin. Und dann, ich hatte einfach ein wahnsinniges Problem, dass der... Es ist ja bei mir der Mittelhandknochen vom Zeigefinger gewesen. Und mein Zeigefinger, das war die Beweglichkeit vom Zeigefinger, das war der Hauptschwerpunkt in der Ergotherapie, also Physiotherapie nach der OP. Man wollte, dass ich wie eine schöne Faust machen kann. Ja. Und hat auch gut geklappt. Nur dieser Zeigefinger, der ist immer wieder weiter rausgekommen. Und ich musste immer wieder mit Beweglichkeitstraining meinen Zeigefinger zurückbringen. Ja, weil wenn du halt eine Faust machst und dann guckt der Zeigefinger raus und du triffst auf ein Ziel, dann bist du natürlich verletzt. Und das hatte ich ein paar Mal gehabt und habe immer versucht, meinen Zeigefinger zurückzubringen. Dann hatte ich schon so eine Bandagiertechnik entwickelt, mit der ich so einen Zug auf diesen Zeigefinger entwickelt habe, dass der hinten bleibt. Und dann habe ich in der Sparungsvorbereitung, habe ich mich genau an der Stelle wieder verletzt. Habe das gar nicht so gemerkt, muss ich sagen. Mir hat meine Hand wehgetan, aber ich habe sogar noch Sand zerkrunden nach dem Sparring gemacht. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe festgestellt, dass mein Finger total steif war und auch schief. Der hat in die andere Bahn rüber gelugt.
Oh Gott.
Und dann bin ich...
Das ist nicht so gut.
Genau. Okay. Hätte ich keinen Kampf gehabt und hätte ich nicht eine OP gehabt, hätte ich dem auch nicht so viel Beachtung geschenkt. Aber jetzt war ich kurz vorm Kampf. Ich bin dann nach unten operiert worden. Der Finger ist so komisch abgestanden. Und dann bin ich wieder ins Lorenz-Böhler Krankenhaus. Und ich hatte mehrere Besuche, weil irgendwie auch jeder Arzt mir ein bisschen was anderes gesagt hatte. Der eine hat gemeint, ja, ein Splitter, der sich verkeilt hat. Und keine Ahnung, da kamen unterschiedliche Sachen raus. Dann war ich irgendwann beim Privatarzt. Und dann hat sich einfach herausgestellt, dass zum einen ist die Sehne, die über diese Platte verläuft, hat sich immer mehr verwachsen. Das heißt, diese Beweglichkeit, das wird immer schwieriger. Und der Arzt hat zu mir gesagt, unter uns, wenn Sie vorhaben, noch ein paar Jahre zu boxen, ich würde das Ding rausmachen. Ja. Sie werden immer mehr Probleme haben mit der Beweglichkeit von dem Finger. Sie müssen wahnsinnig viel Beweglichkeitstraining machen und das wird wahrscheinlich immer wieder nach vorne kommen. Und das andere war, dass man festgestellt hat, es ist mir ein mini, mini Stück Knorpel. Es ist nicht groß, ja. Aber es war so groß, deswegen ist mein Finger rübergekippt in die andere Bahn, weil der Finger ein bisschen aus der Bahn geraten ist, ja. Also diese Stabilität hat gefehlt. Und dann war ich erstmal total geplättet. Dann habe ich gesagt, Zysten habe ich auch noch an der Hand. Und ich so, okay, ich habe eine riesen Baustelle in der Hand, was mache ich jetzt? Und dann der eine Arzt hat gesagt, man kann gar nichts machen. Ja. Und ich bin so jemand, geht nicht, gibt's nicht. Und dann habe ich rumrecherchiert im Internet und habe irgendwann mal einen Knorpelspezialisten gefunden. Der heißt Dr. Marlowitz. Der hat auch ein Knorpelzentrum. Der ist seit 25 Jahren, also knorpel.at heißt, glaube ich, die Webseite, seit 25 Jahren Forscher in diesem Gebiet zum Thema Knorpel. Ist da auch in allen möglichen nationalen, internationalen Forschungsgremien ist der aktiv. Und der hat verschiedene Ansätze, wie man Knorpel wieder zum Wachsen bringt.
Okay.
Dann war ich bei ihm und dann hat er mir eine Stammzellentherapie empfohlen. Das heißt, es wird mir dann Bauchfett, von meinem eigenen Bauch wird mir Fett entnommen. Das wird dann
präpariert. Kannst du überhaupt was geben?
Ja. Sie haben was gefunden. Ja, wobei außerhalb des Kampfs, ja, so ein bisschen Kilo hat man ja, aber ja. Und dann wurde halt Bauchfett genommen und dann zentrifugiert und dann hat man dann die Stammzellen raus und dann habe ich ihn gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, weil das ist ein ziemlich experimentelles Gebiet, also da passiert wahnsinnig viel, also da gibt es jedes Jahr neue, jeden Monat fast neue Kenntnisse. Und er hat gesagt, das ist so ein kleiner Knorpelschaden, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das beim ersten Mal schon in Ordnung ist. Im schlimmsten Fall muss ich die Prozedur noch mal ein zweites Mal machen, ja. Dann hat er mir diese Stammzellen da rein, hat in derselben OP auch nochmal, ich habe so kleine Zysten.
Ja.
Angeblich kann man da auch nichts machen. Und er hat gesagt, man kann sehr wohl machen. Dann hat man mir Knochenmark in diese Zysten reingespritzt.
Okay.
Und das ganze Metall raus. Also es waren eigentlich mehrere Sachen in einer OP. Und ich war wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe noch kurz überlegt, soll ich nicht, soll ich vielleicht noch nicht gucken, dass ich einen Kampf mal mache und danach oder wie auch immer. Aber wenn man einfach weiß, dass da was ist, dann geht man ja auch mit den Gedanken in eine Sparingsvorbereitung. Und dann, wenn der nächste Kampf schon wieder nicht ausfällt, also schon wieder nicht stattfindet, dann denkt man, okay. Ist natürlich ärgerlich, ich hätte es lieber gemacht während der ganzen Corona-Pause. Ja. Jetzt habe ich 2 Jahre nicht geboxt wegen Corona und jetzt hätte ich gerne wieder angefangen, Attacke zu machen und jetzt sowas. Aber jetzt habe ich es hinter mir, ja. Jetzt bin ich froh, dass das alles erledigt ist. Ja. Das heißt, jetzt bin ich eigentlich, meine Schiene trage ich jetzt noch 2-3 Wochen. Mhm. Ich mache mich konditionell fit und fange dann auch, denke ich mal, auch bald wieder mit Boxen an. Also man kann ja eh viele Sachen eigentlich trainieren, ne? Und die rechte Hand kann ich halt eigentlich erst so, sagen wir mal, boxerisch belasten in vielleicht 3 Monaten ungefähr. Und wirklich, dass ich an den Kampf denken kann. Also Sparring, sagen wir mal, wettkampfnahe Sparring ist wahrscheinlich in 4 Monaten, ja. Mhm. Aber gut, das ist halt das Leben eines Leistungssportlers, da kommt immer wieder mal sowas vor.
Auf und obs,
das ist ja normal. Aber der Vorteil ist eigentlich beim Boxen, dadurch, dass wenn wir uns verletzen, ist es meistens was am Arm oder Schulter. Mhm. Du kannst so viele andere Sachen noch trainieren. Ja? Also weil schlimmer ist es eigentlich die Fußballer, die haben dann gleich was am Knie und dann kannst du eigentlich nicht mehr so viel machen. Ja. Also da bist du, wenn du nicht mehr gehen kannst, dann bist du einfach extrem beeinschränkt in deinen Möglichkeiten. Ja. Aber wenn du die Beine hast, wenn du einen Oberkörper, du hast so viele Sachen, die du trainieren kannst. Ja. Und mit Schattenboxen vom Spiegel und so weiter. Also es gibt eigentlich ziemlich viele Sachen, die du trainieren kannst. So.
Aber hast du schon überlegt, gegen wen du kämpfen möchtest und wo?
Ja, ich denke, das eine wird das andere ergeben. Erstmal muss das Gehalt sein und dann braucht man eine Veranstaltung. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich jetzt auch schon über 2 Jahre jetzt auch schon draußen. Ja. Also meine erste Gegnerin, also das kann ich gleich sagen, das wird jetzt auch nicht die größte Herausforderung auf Erden. Weil du musst auch erstmal reinkommen, ja. Weil du musst reinkommen, man ist wieder aufgeregt, es ist der Ringstaub, es ist wirklich der sprichwörtliche Ringstaub. Ich habe Sparring gemacht, weil ich mache ja auch Sparring, ich habe so ein paar Leute, mit denen ich immer wieder Sparring gemacht. Das heißt, man weiß eigentlich immer, wo man steht im Verhältnis zu den Leuten. Ich habe gemerkt, dass auch diese 2 Jahre, es hat schon Ringstaub angesetzt, weil ich habe immer wieder Phasen gehabt, da habe ich nur mit meinem Trainer, da habe ich keine Sparings, da war ja Kontaktsport eingeschränkt und so. Das heißt, es geht eigentlich darum wieder, dass ich sage, ich möchte wieder meine alte Form, deswegen werden das so irgendwie 1-2 Aufbaukämpfchen, die dann halt, man muss einfach gucken, dass man halt ziemlich schnell immer was drauflegt, dass es dann, dass man einfach schnell wieder zum Titelkampf dann einfach kommt, ja.
Aber vom Kopf her bist du trotzdem noch voll da und denkst, da passt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich schaue viel Frauenboxen in England, da gibt es echt tolle Boxer mittlerweile. Und das motiviert mich, ja, okay, die und so, ja. Und nee, auf jeden Fall, es gibt noch viel zu tun. Und ja, auch so bei mir, wenn ich mich selbst auch so anschaue, dann, ich habe mich früher in Boxkämpfen überhaupt nicht anschauen können.
Echt?
Ich glaube, das hat so lange gedauert. Ich habe meine ersten Jahre, weil ich schaue ja für Boxen und ich weiß, wie es auszusehen hat. Und dann habe ich mir die ersten Jahre mich angehört und gedacht, ja, ich kann mich überhaupt nicht anschauen, ja. Und dann habe ich immer so, ich sehe alles, ja, ich sehe alles, aber zwischen der Theorie und Praxis ist halt auch ein großer Unterschied. Und eigentlich erst seit ein paar Jahren ist es so, dass ich eigentlich ein, sagen wir mal, ein gesundes Selbstverständnis habe zwischen, okay, das ist schlecht, aber war früher schlechter, ist besser geworden. Ja. Das ist richtig gut geworden. Ich freue mich über Sachen. Boah, daran haben wir getrainiert. Das habe ich tatsächlich umgesetzt. Ja, also mittlerweile habe ich das ein anderes Verhältnis. Und ich sehe mich selbst, was ich jetzt kann, was ich noch alles können möchte. Und man, wie gesagt, im Boxen, es hört nie auf, selbst wenn du 20 Jahre schon Boxtraining machst. Es gibt immer noch viele Sachen, an denen man arbeiten kann.
Und ich bin mir sicher, du stehst bald wieder richtig mit Boxhandschuhe auf beiden Händen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist ein geiler Sport. Also es ist, ich habe immer wieder so auch andere Sportarten in meiner Jugend gemacht und ich habe mich immer für Sport interessiert, aber nichts in meinem Leben hat mich so begeistert wie Boxen. Das ist so, Tanzen hat mich auch immer sehr interessiert. Mhm. Also Tanzen ist schon ein starker Konkurrent, sagen wir es mal so, aber Boxen ist einfach Boxen, ja. Ich habe auch andere Kampfsportsachen gemacht, finde ich auch toll, finde ich spannend, ja, gucke ich auch gerne an. Ja. Ich habe ein bisschen gerungen auch schon, ein bisschen Grappling, finde ich echt alles super, macht mir Spaß, aber Boxen ist Boxen.
Boxen ist Boxen und da wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin. Wir hören uns sicher mal wieder und gute Besserung auf jeden Fall, dass schnell alles wieder fit wird und wir sehen uns dann im Gym wieder.
Ja, genau. Dankeschön.
Danke.
Da
Das war Folge 33 mit Nicole Wesner. Was wir dieses Monat gelernt haben, ist definitiv, dass Cutmen und Cutwomen sehr viel wichtiger sind, als wir eigentlich gedacht haben. Und dass jeder Kämpfer einen guten Cutman und eine gute Cutwoman unbedingt in seiner Ecke haben sollte. Nächste Woche geht's weiter mit dem Fight Report und Michael Reisch. Ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, viel Erfolg und bleibt unschlagbar ehrlich.